Ich will noch ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du bei uns bist. Danke, dass du an unserer Seite bist und all das siehst, was uns gerade beschäftigt. Und wir danken dir jetzt, ja, für diesen Gottesdienst und auch dafür, dass du durch dein Wort reden willst. Wir bitten dich, dass du das jetzt auch tust. Amen. Der vierte Gottesdienst auf YouTube, der vierte Gottesdienst immerhin aus dem evangelischen Treffpunkt, der vierte Gottesdienst bei euch und bei Ihnen zu Hause. Wer hätte das gedacht, dass so etwas mal nötig ist? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es diese Art von Krise noch nie in unserem Land gegeben hat. Wir sind uns wahrscheinlich auch einig, dass diese Art von Krise in ihrer globalen Auswirkung einzigartig ist. Eine Krise, die uns alle betrifft und die nicht nur irgendwo auf der Welt passiert, bei den anderen weit weg, sondern sie geschieht direkt vor unserer Haustür und betrifft uns alle. Und diese Krise macht etwas mit uns allen. Der Publizist Matthias Horks, ein sogenannter Trend- und Zukunftsforscher, sagt, es gibt Krisen, die die Welt verändern. Zitat: Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Wir nennen sie Bifurkationen oder Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt. Und noch ein Zitat von Herfried Münkler, Professor für politische Theorie. Wenn man das Wort Krise wie Aristoteles benutzt, dann heißt Krise, hier entscheidet sich etwas. Die Krise ist der Weg entweder zur Genesung oder in den Untergang, den Tod. In diesem Sinn ist Krise ein Begriff, der die Zeit unterteilt in ein Davor und ein Danach. Wenn das stimmt, was diese beiden Personen hier sagen, dann hat diese Krise das Potenzial, unser Leben und unsere Gesellschaft zu verändern. Wenn das stimmt, was die sagen, ist nur die Frage, wohin verändert sich etwas? Wohin verändern sich unser Leben und unsere Gesellschaft? Zur Genesung oder zum Untergang? Für einige Firmen und Geschäfte wird es sicherlich der Untergang sein. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise sind jetzt schon immens. Wie sieht das mit uns persönlich aus? Lass mich deshalb die Frage noch einmal anders stellen. Hat diese Krise auch das Potenzial, uns zu verändern? Also dich und mich. Im Denken, in dem, wie wir leben, in unserem Alltag. Hat diese Krise auch das Potenzial, uns als Gemeinde zu verändern? Das ist das Thema meiner heutigen Predigt. Kann diese Krise uns verändern, nachhaltig verändern? Und wenn ja, inwiefern? Und um diese Frage zu klären, will ich als Einstieg ein weiteres Zitat vorlesen. Und zwar von einem Theologieprofessor namens Günther Thomas, Professor für systematische Theologie und Ethik an der Ruhr-Universität in Bochum. Er sagt Folgendes: Wir Christen haben einen Auftrag, bei den Menschen zu sein in ihrer Not, ihrer Verletzlichkeit, ihrer Einsamkeit. Das gilt in allen Lebenslagen. Das sagt er in der vorletzten Ausgabe von der Zeitschrift Die Zeit. Wir Christen haben einen Auftrag, und zwar den Auftrag, für die Menschen da zu sein. Um diesen Auftrag soll es in meiner Predigt gehen. Grundlage ist ein Vers aus dem Brief des Paulus an die Galater. In Kapitel 6, Vers 9 steht Folgendes: Deshalb werdet nicht müde, Gutes zu tun. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, vor allem auch unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Gutes tun, das ist unser Auftrag als Christen. Und zwar hier bezogen auf den Menschen. Gutes tun an den Menschen oder, wie es der Professor ausdrückt, für die Menschen da sein. Ich denke, das ist ein Thema, von dem wahrscheinlich die meisten Menschen heutzutage sagen würden, das ist eines der primären Aufgaben der Kirchen und Gemeinden, neben der Verkündigung des Wortes Gottes. Christsein und Gutes tun, das ist in der Vorstellung der Menschen etwas Selbstverständliches. Und in der Tat ist dieses Thema Gutes tun schon immer ein Thema gewesen, das sich die Kirchen auf ihre Fahnen geschrieben haben. Viele soziale Einrichtungen gehen auf die Gründung durch die Kirche zurück. Diakonie ist ein riesiges Arbeitsfeld kirchlicher Einrichtungen. Das Wort Diakonie entstand zur Zeit der ersten christlichen Gemeinde, als eine Minderheit, nämlich Witwen und Waisen, nichts mehr zu essen hatten. Und dann hat man diese Notsituation behoben, indem die ersten Diakone gewählt wurden, die sich um diese Minderheit gekümmert haben. Nachzulesen in Apostelgeschichte Kapitel 6. Gutes Tun wurde an dieser Stelle das erste Mal eine von der Kirche ins Leben gerufene Institution. Aber Gutes Tun ist nicht erst Thema in der christlichen Gemeinde. An vielen Stellen in der Bibel taucht dieses Thema Gutes Tun auf. Ich lese mal ein paar Stellen vor. Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Lernt Gutes zu tun, sorgt für Gerechtigkeit, haltet die Gewalttätigen in Schranken, helft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Euch aber, liebe Brüder und Schwestern, bitten wir, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Den Reichen dieser Welt gebiete ich, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben und anderen behilflich sein. Gutes tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Und der Apostel Jakobus führt das Ganze auf die Spitze, indem er schreibt: Wer nun Gutes zu tun weiß und tut es nicht, für den ist es eine Sünde. Also viele Stellen, die dieses Thema aufgreifen, und die Bibel hat für dieses Gutes tun sogar ein eigenes Wort, das Wort Barmherzigkeit. Ein Theologe schreibt: Barmherzigkeit ist die mitleidende Klage beim Anblick des Missgeschicks eines anderen und die daraus sich ergebende, helfende und aktive Betätigung dieses Gefühls. Mit anderen Worten, ich sehe die Not eines anderen, leide mit und tue ihm Gutes, indem ich in irgendeiner Weise helfe. Jesus hat einige Gleichnisse erzählt, bei denen es um Barmherzigkeit geht, darum, dass wir unsere Nächsten lieben und barmherzig miteinander umgehen sollen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zum Beispiel ist das bekannteste. Und sein Handeln, das Handeln von Jesus, prägte seine Worte und das, was er selber von seinen Leuten forderte. Er hat gesagt: Seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Und das hat er ständig getan. Er ist auf die Menschen zugegangen, hatte mit ihnen Mitleid und hat sich um sie gekümmert. Also, was ich daraus höre, aus diesen vielen Stellen und aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel, Gutes tun, das ist ein Thema, dem wir Christen uns einfach stellen müssen. Ein zentrales Thema unseres ganzheitlichen Christseins, ein Thema, das in unseren Alltag als Christen hineingehört. Und ich glaube, wir stimmen dem zu, was Jakobus eindrücklich in seinem Brief folgendermaßen beschreibt. Er sagt nämlich, wenn wir nur fromme Worte haben und nicht helfen, dann läuft etwas schief in unserem Glauben. Ich zitiere. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt, ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Kommen wir nun von der Theorie zur Praxis und von den Bibelversen von damals zu unserer Krise von heute. Was habe ich noch gesagt zu Beginn meiner Predigt? Dass einige schlaue Leute sagen, dass diese Krise hat das Potenzial, unser Leben und unsere Gesellschaft zu verändern. Meine Frage ist jetzt, wie sieht das aus in Bezug auf dieses Thema Gutes tun? Meine Beobachtung ist, dass erstaunlicherweise gerade in dieser Krise, seit Beginn dieser Krise an dieser Stelle unglaublich viel passiert. Überall in der Gesellschaft, unter Freunden, unter Nachbarn und auch in den Gemeinden entwickelt sich eine noch nie dagewesene Solidarität. Als die Kontaktsperre am 15. März begann, haben wir als Gemeinde relativ schnell Kontakt aufgenommen zu unseren älteren Mitgliedern und Freunden unserer Gemeinde. Und wir haben gefragt, können wir euch etwas Gutes tun, einkaufen oder Ähnliches? Und die Antwort war eine große Dankbarkeit und gleichzeitig eine Absage, nein, da ist schon der Nachbar oder die Nachbarn oder der oder die und die haben alle ihre Hilfe angeboten. Wir waren also nicht die Ersten, die helfen wollten. Und das ist toll, dass diese Krise so eine starke Solidarität untereinander bewirkt. Auf einmal sind da Kontakte zu vorher unbekannten Leuten und man hilft und unterstützt sich gegenseitig. Also diese Krise macht etwas mit den Menschen. Sie verändert uns positiv. In dieser Krise ist auf einmal ein Bewusstsein füreinander da. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ein Füreinander einstehen, eine gewisse Nächstenliebe, die alle bisherigen Grenzen überwindet. Was für eine Kraft zum Guten hat dann diese Krise, in der wir alle drinstecken? Und uns alle eint diese Unsicherheit, die Angst, die Verletzlichkeit unserer Gesundheit, die Sorge um die Zukunft. Und wir stellen fest, an dieser Stelle gibt es keine Unterschiede mehr. Die Frage ist, wie geht es weiter nach der Krise? Inwieweit ist dieses gute Tun ein Thema über diese Krise hinaus? Für uns als Christen und als Gemeinde und für jeden von uns. Matthias Hawkes, dieser Trend- und Zukunftsforscher, den ich am Anfang zitiert habe, der entwirft in seinem Artikel ein ganz spannendes Bild der Zukunft. Er sagt, wenn wir einmal mit Fantasie ein paar Monate weiterdenken, in den Herbst 2020, dann werden wir entdecken, dass diese Krise uns positiv verändert und geprägt hat. Er schreibt in seinem Artikel Folgendes. Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil. Paradoxerweise erzeugte die körperliche Distanz, die der Virus erzwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben Menschen kennengelernt, die wir sonst nie kennengelernt hätten. Wir haben alte Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose und locker geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde sind näher gerückt und haben bisweilen sogar verborgene Konflikte gelöst. Gleichzeitig erlebten scheinbar veraltete Kulturtechniken eine Renaissance. Plötzlich erwischte man nicht nur den Anrufbeantworter, wenn man anrief, sondern real vorhandene Menschen. Das Virus brachte eine neue Kultur des Langtelefonierens. Man kommunizierte wieder wirklich. Wir haben über genau diesen Text in unserem Hauskreis diskutiert. Dass es gerade jetzt diese Solidarität gibt, darüber waren wir uns einig. Ob es eine Solidarität nach der Krise gibt, darüber haben wir diskutiert und waren absolut unterschiedlicher Meinung. Ich persönlich habe bei diesem Artikel leuchtende Augen gekriegt. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn das, was jetzt gerade überall passiert, nicht nur ein Strohfeuer ist. Und was eine langfristige Veränderung an diesem Punkt bewirken könnte. Ich fände es total faszinierend, wenn es wirklich neues Bewusstsein und eine neue Qualität gäbe für ein gutes Tun in unserer Gesellschaft und auch in unserer Gemeinde. Ein aufeinander achten und wahrnehmen. Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn wir in dieser Krise gelernt hätten, ja, nicht nur uns selber, sondern auch wieder den anderen zu sehen. Und wie es wäre, den anderen wieder wirklich zu sehen. Mit seinen Fragen, mit seinen Nöten, mit seinen Ängsten und mit dem, was ihn beschäftigt im Alltag und im Leben. Aber ich will auch realistisch sein. Und ich ahne, und eigentlich weiß ich es auch ganz genau, so eine Veränderung ist kein Selbstgänger. Diese Krise wird uns nicht automatisch verändern, schon gar nicht langfristig. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Krise das Potenzial dazu hätte. Das einzige Problem, das es gibt, sind wir selbst. Von dir und mir hängt ab, ob diese Krise unser Leben und unsere Gesellschaft verändert oder nicht. Ich will deshalb mal drei Dinge nennen, die uns helfen könnten. Ein Stück weit, ein bisschen. Dass das Thema Gutes tun auch nach dieser Krise noch eine Rolle spielt. Und ich glaube, entscheidend dabei ist die Frage, wie kommen wir zu einer Grundeinstellung unseres Lebens, ja, bei der wir nicht nur uns selber sehen, sondern auch den anderen, die dazu führt, dass wir selber in unserem Alltag erleben, Gutes tun tut gut. Ich glaube, dass wir drei Dinge begreifen müssen. Als erstes, mein Leben ist in Gottes Hand. Wir müssen begreifen, nichts kann mich von der Liebe zu Jesus Christus trennen. Römer Kapitel 8. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Und Jesus Christus verspricht uns etwas. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Egal wie es uns geht, ob wir, ja, wie man das im Psalm 23 ausdrücken würde, auf saftigen Wiesen leben oder wie jetzt ein Stück weit durchs finstere Tal. Jesus Christus sagt, ich bin bei euch. Und Gott schenkt mir mein Leben und meine Freiheit, er schenkt mir Vergebung und Glauben, Freunde, Nachbarn, Geschwister und die Gemeinde. Und deshalb, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Mein Leben ist in Gottes Hand. Das ist das Erste, was wir begreifen müssen. Das Zweite: Mein Leben liegt in meiner Hand. Ich kann entscheiden, was ich tue. Ich kann Gottes Pläne tun oder sie lassen. Ich kann Gottes Wort leben oder eben nicht. Ich bin als Mensch selbstständig. Ich kann denken, was ich will. Es gibt einen weisen Text, der geht so: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheit. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden Charakter. Meine Gedanken bestimmen mein Leben. Und was ich denke, liegt mit Einschränkung in meiner Hand. Was ich rede und auch was ich tue. Und ich bin natürlich auch manchmal getriebener. Aber ich bin nicht dazu verdammt, sondern das Leben liegt in meiner Hand. Das ist das Zweite, was wir begreifen müssen. Und das Dritte: Gott braucht dich und mich. So komisch das klingt, der allmächtige Gott, der uns eigentlich nicht bräuchte, braucht uns. Im Epheserbrief steht: Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat. Aber wir müssen sie tun. Und ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt, steht in der Bergpredigt. Aber wir müssen es auch sein, Salz und Licht. Und Jesus sagt zu seinem himmlischen Vater: Ich sende sie in die Welt, gemeint sind seine Jünger und auch wir, so wie du mich in die Welt gesandt hast. Wir sind Gottes Botschafter und wir sind seine Werkzeuge in dieser Welt. Gott braucht uns. Ein Student hat mal zu einem Theologiedozenten gesagt: Ich brauche Gott nicht. Und wisst ihr, was der Dozent geantwortet hat? Er hat gesagt: Das mag stimmen, dass Sie Gott nicht brauchen. Aber was machen Sie mit der Aussage, dass Gott Sie braucht? Darauf wusste der Student nichts mehr zu sagen. Und am Ende der Veranstaltung sind die beiden zusammen in eine Kneipe gegangen. Und da hat der Dozent dem Studenten erklärt, dass Gott immer Menschen gebraucht und benutzt hat, um zu zeigen, was er will und wie er ist. Das ist die Botschaft in der gesamten Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Gott braucht uns. Ich komme zum Schluss. Diese Krise hat das Potenzial, uns nachhaltig zu verändern. Und ich glaube, auch nach der Krise kann das Thema Gutes sein ein fester Teil unseres Lebens, unseres Christseins und unserer Gemeinde sein. Dazu müssen wir drei Dinge begreifen. Mein Leben liegt in Gottes Hand, mein Leben liegt in meiner Hand und Gott braucht mich. Wenn jeder von uns diese drei Dinge begreift und verinnerlicht, dann wird das unsere Einstellung für unser Leben und für die anderen um uns herum verändern. Wenn wir diese drei Dinge begreifen, dann können wir morgens beten: Herr, dieser neue Tag ist dein Tag. Ich habe nicht genügend Kraft für alles. Wenn ich mehr brauche, musst du sie mir geben. Und wenn es Gelegenheiten gibt, Gutes zu tun, dann hilf mir dabei. Amen. Und dann sollten wir die Gelegenheit nutzen und ergreifen, die sich uns bieten, und das tun, was der Prophet Jesaja sagt: Lernt, das Gute zu tun. Und was wir noch lernen können: Dass wir es zulassen, dass andere an uns etwas Gutes tun. Wir können uns auch helfen lassen. Gerade da ist jetzt eine Bescheidenheit fehl am Platze. Also, wir sollten Gutes tun und wir sollten uns auch helfen lassen. Und falls sich jetzt jemand am Ende meiner Predigt fragt: Was soll ich denn bloß Gutes tun? Den empfehle ich, einfach einmal einen Moment innezuhalten, zu beten und sich von Gott schenken zu lassen, wen man jetzt anrufen kann. Und der oder die einem dann in den Sinn kommt, sollte man heute, ein perfekter Tag dafür, anrufen und fragen, sag mal, was kann ich dir Gutes tun? Und ich garantiere euch, bestimmt entwickelt sich daraus ein gutes Gespräch. Und dann ist der Anruf allein schon Gutes tun ganz praktisch. Und wer darüber hinaus etwas Gutes tun will, und ich weiß, was das ist, der kann gerne mich oder meinen Kollegen anrufen und dann überlegen wir zusammen, was das noch sein könnte. Gutes tun ganz praktisch. Gott segne euch. Amen.